Ja, ich möchte mit uns zu Beginn der Predigt beten. Herr, hab Dank für diesen Morgen. Hab Dank für jeden Einzelnen, der hier sitzt. Hab Dank dafür, dass du uns dein Wort gibst. Mach uns bereit, darauf zu hören. Sei du bei allen Menschen, die es heute Morgen hier nicht hergeschafft haben, wegen beruflicher Verpflichtung, familiärer oder wegen Krankheit. Danke, dass du jeden Einzelnen siehst. Amen. Ihr habt es ja vielleicht schon bei der einen oder anderen Predigt meinerseits mitbekommen. Mich fasziniert der Theologe Dietrich Bonhoeffer schon seit vielen Jahren. Schon während meines Theologiestudiums habe ich viele seiner Werke gelesen und eine spannende Biografie, ein interessanter Mensch und spannende theologische Gedanken. Bonhoeffer lebte zur Zeit des Nationalsozialismus, gehörte zur Bekennenden Kirche und starb nach langem Gefängnisaufenthalt letztendlich den Märtyrertod. Er hatte sich beteiligt am Attentat Stauffenbergs auf Hitler, zumindest indirekt, auch moralisch beteiligt und war kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges dann in einem KZ exekutiert worden. Neben dieser spannenden Geschichte, die sicherlich ganz einmalig und einzigartig ist, sind es auch seine Gedanken. Und vieles von dem, was wir heutzutage erleben, hat Bonhoeffer schon in den 40er Jahren vorgedacht. Als er da im Gefängnis steckte, stellte er nämlich fest, dass der Großteil der Menschen mit Gott überhaupt nichts mehr anfangen kann. Dass wir eigentlich schon in den 40er Jahren, und heute denken wir ja früher, da waren die Kirchen voll, da waren die Menschen religiöser. Bonhoeffer sagte, nö. Im Gefängnis gibt's eigentlich niemanden, der betet. Niemanden, der zu Jesus eine Beziehung hat. Und auch die Welt da draußen scheint eine religiös gesprochen mündige Welt geworden zu sein. Man braucht Gott nicht mehr, kommt ohne Gott klar. Scheinbar. Und in dieser Zeit, in diesem Denkprozess, stellte er die alles entscheidende Frage. Und er sagte, das ist die Frage für die Kirche und das ist die Frage für die Christen der Gegenwart. Und ich glaube, das stimmt auch heute noch. Viele, viele Jahre nach Bonhoeffers Tod. Für ihn war die zentrale Frage, wer ist Jesus für mich heute? Oder als Gemeinde gestellt, wer ist Jesus für uns heute? Diese Frage muss die Kirche und die muss jeder Christ und jede Gemeinde immer wieder neu beantworten und gucken, was ist denn unsere Antwort darauf? Und davon ableiten, wie es weitergeht, was wir vorhaben. Wir sind ja gerade als Gemeinde in einem Prozess drin, wo wir schauen wollen, wie geht's in Zukunft weiter. Wir haben einige Themenabende schon durchgeführt unter dem Stichwort Zukunftswerkstatt. Wir befinden uns im Austausch und Gespräch. Was wollen wir? Wo soll die Reise hingehen? Aber die alles entscheidende Frage dahinter ist, wer ist Jesus für uns? Bei Bonhoeffer sehen wir, dass diese Frage zwei verschiedene Antworten hervorgebracht hat. Da war einmal der frühe Bonhoeffer in den 30er Jahren, der noch frei war, aber in einer Gesellschaft lebte, in der die Nazis das Ruder übernommen hatten. Er schloss sich den wenigen Christen an, die dann zur Bekennenden Kirche gehören sollten, also die, die zumindest zaghaft gegen die Nazis protestierten. Und die Antwort auf die Frage, wer ist Jesus für uns heute, fiel damals so aus. Jesus ist das eine Wort Gottes, das sich in der Geschichte offenbart hat. Da würden wir heute sagen, was ist das denn für eine komische Antwort, die die Christen damals drauf gefunden haben. Das eine Wort Gottes, das sich in der Geschichte offenbart, das muss man vom Hintergrund verstehen. Die Nazis behaupteten ja, es gibt eine Geschichtsoffenbarung, nämlich im Führer, im Adolf Hitler. Der sei von der Vorsehnung, also ein etwas anderes Wort für Gott oder höchste Macht, auserkoren, die Geschicke dieser Welt zu lenken. Das glaubten die Deutschen und das glaubte auch die überwältigende Mehrheit der Christen in Deutschland. Und deswegen fiel die Antwort von Bonhoeffer und seinen Gefährten auch so aus. Nein, das ist falsch, das ist eine Lüge. Es gibt nur einen, der sich in der Geschichte offenbart hat, und das ist Jesus Christus. Und warum wurde er als das eine Wort Gottes bezeichnet? Naja, weil die Nazis Meister darin waren, die Sprache zu korrumpieren, religiöse Formulierung zu nehmen und an ihre Propaganda anzupassen. Nicht umsonst wird auch dieses biblische Bild des tausendjährigen Reiches von Hitler und seinen Gefährten aufgenommen. Später fand Bonhoeffer auf die Frage, wer ist Jesus für mich heute, eine etwas andere Antwort. Da hatte er viele Jahre Gefängnis und Entbehrung hinter sich. Und dort begann er darüber nachzudenken, wie kann Jesus eigentlich dem einzelnen Menschen begegnen, der mit Kirche, mit religiösen Institutionen, Form und Sprache nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Leider, müssen wir sagen, starb er dann. Er begann gerade diesen Denkprozess und seine Antwort wäre für uns heute ja auch sehr spannend geworden. Wer ist Jesus für uns heute, auch abseits von religiöser Sprache, von Kirche, von christlicher Gemeinde? In den 1970er Jahren fanden Christen in Lateinamerika, also Süd- und Mittelamerika, auf die Frage, wer Jesus für sie ist, wiederum eine etwas andere Antwort. Sie sagten, Jesus ist der, der uns von Armut und Unterdrückung erlöst. Warum? Naja, in den 70er Jahren, in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es in Süd- und Mittelamerika eine Militärdiktatur neben der anderen. Es gab grassierende Armut, Unterdrückung und Perspektivlosigkeit. Wer ist Jesus also für uns heute? Ist er ein Psychologe, der uns hilft, bei der steigenden Zahl psychologischer Erkrankungen klarzukommen? Ist er jemand, der die Schöpfung bewahrt? Ist er ein Influencer auf TikTok und Instagram? Bonhoeffers Frage ist auch für uns heute wichtig, beschäftigt uns. Und gleichzeitig dürfen wir nicht den Fehler machen, den Christen immer und immer wieder gemacht haben. Sie haben nämlich die Bibel aus dem Blick verloren und haben diese Frage, wer ist Jesus für mich heute, nach ihren Wünschen beantwortet, nach ihren Vorstellungen, was man halt gerne so haben möchte. Vor ein ganz paar Jahren schrieb der noch relativ junge Theologe Sebastian Moll das Buch »Jesus war kein Vegetarier«, um mit diesem etwas provokanten Titel Kritik daran zu üben, dass heute jede Gruppe irgendwas in Jesus reinprojiziert, was nun mal ihren Vorstellungen entspricht. Die Frage, wer ist Jesus für mich heute, muss ihren Widerhall in der Bibel finden. Nur so hilft uns diese Frage weiter im persönlichen Glauben und uns als Gemeinde. Jetzt habe ich da den Schalter vergessen für den Beamer. Manfred, magst du mir den mal geben? Oder so. Ja, ja, das reicht mir hier eigentlich auch schon. Mehr Präsentationen gibt's noch. Doch eine Folie habe ich noch danach. Ich habe euch heute den Predigtext mitgebracht, der auf diese Frage, wer ist Jesus für uns und für mich, eine Antwort findet, die aber höchst merkwürdig ist. Eine Antwort, die wir so selten hören, die vielleicht der eine oder andere, der sich besonders gut in der Bibel auskennt, vielleicht schon mal gehört hat, aber die irgendwie merkwürdig ist. Aus christlichen Liedern und der Bibel kennen wir ja viele Bezeichnungen für Jesus. Er ist der Sohn Gottes, der Retter, der Messias, das Lamm Gottes oder auch das Licht der Welt. Hier aber im Predigtext ist es ganz anders. Da finden wir eine andere Bezeichnung für Jesus, die für mich fremd war und sicherlich auch für euch. Ich lese aus dem Hebräerbrief die Verse 14 bis 16 aus dem 4. Kapitel. Christus, der große Hohepriester. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht leiden könnte mit Leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Vielleicht merkt ihr es auch schon am Vokabular, der Text ist ein bisschen sperriger. Aber die entscheidende Antwort auf unsere Frage, wer ist Jesus für uns heute, fällt im Hebräerbrief so aus. Jesus ist der wahre Hohepriester. Was ist das denn? Was ist das denn für eine Bezeichnung? Da muss man ein bisschen in der jüdischen Geschichte graben. Der Hohepriester war über lange Zeit die höchste Autorität im Judentum. Und zwar in der Zeit, in der die Juden noch einen Tempel hatten. Und dieser Tempel stand lange in Jerusalem. Seit fast 2000 Jahren gibt es keinen Tempel mehr in Jerusalem und auch kein Amt des Hohenpriesters mehr. Der Hohepriester war sozusagen der Chef im jüdischen Tempel. Und interessant, ähnlich wie bei mittelalterlichen Königen, gab es eigentlich auch so eine Art Erblinie. Das Amt des Hohepriesters wurde vom Vater auf den Sohn übertragen. Die zentralen Aufgaben des Hohenpriesters waren, zunächst brachte er bei den großen jüdischen Festen die Tieropfer dar. Einmal im Jahr beim großen Versöhnungsfest durfte der Hohepriester das Allerheiligste betreten. Das ist ein besonderer Raum im Tempel gewesen, der eben nur für diesen Hohepriester zu betreten war, in dem Gottes Gegenwart ganz besonders spürbar war. Und dort betete er stellvertretend für das ganze jüdische Volk. Auch sprach der Hohepriester Recht. Er war die oberste Richtergestalt in Israel. Später, als die Römer in Israel herrschten und daraus die römische Provinz Palästina gemacht hatten, galt der Hohepriester auch als Bindeglied zwischen den römischen Besatzern und der jüdischen Bevölkerung. Aber für uns interessant sind diese beiden ersten Funktionen. Der Hohepriester führt das wichtigste Opfer durch und er ist der oberste Richter. Im Alten Testament gibt es einige Stellen, die den angekündigten Retter, den Messias, tatsächlich auch als wahren Hohepriester bezeichnen. Zum Beispiel im ersten und zweiten Buch Mose oder im Psalm 110. Und so wird dieses Amt des Hohepriesters über die Jahrhunderte immer weiter messianisch aufgeladen. Die Leute erwarten also von dem einen oder anderen besonders einflussreichen oder vielleicht auch rhetorisch versierten Hohepriester, na, ist das vielleicht der versprochene Retter, den Jesus uns schickt? Diese Erwartung wird immer enttäuscht. Und spätestens um das Jahr Null, als, wie gesagt, die Römer nach Israel kommen und alles übernehmen, spätestens dort ist der Hohepriester zu einer Marionette der Besatzer geworden. Die Römer sagen, wir setzen den Hohepriester ein, wann wir wollen, wie wir wollen. Und so wechseln ständig die Hohepriester durch, weil die Römer Angst haben, dass der Tempelvorsteher zu viel Macht bekommt. Die letzte Entscheidung treffen sowieso die Römer. Die Juden waren enttäuscht. Das Amt des Hohepriesters nicht mehr so, wie sie es sich gewünscht hatten, so wie es vielleicht in grauer Vorzeit einmal war. Das muss man wissen, wenn man den Hebräerbrief liest, der ja explizit an ein jüdisches Publikum gerichtet ist. Er macht deutlich, es wird keinen würdigen hohen Priester mehr geben, der im Tempel vorstehen wird. Das wird es nicht mehr geben. Das braucht es ja auch nicht mehr, denn Jesus ist der Tempel und der hohe Priester zugleich. Es braucht auch kein Versöhnungsopfer mehr, denn Jesus ist für alle Schuld gestorben. Und es braucht kein Allerheiligstes mehr im Tempel, denn jeder, der Jesus vertraut, darf sich immer in Gottes Gegenwart wissen. Deswegen fordert uns der Verfasser vom Hebräerbrief in Vers 16 auch auf, uns sinnbildlich vor den Thron des Hohepriesters zu begeben. Das ist die Gegenwart Jesu, die wir erfahren, wenn wir beten, in der Bibel lesen, mit Christen Gemeinschaft haben und im Vertrauen Menschen so begegnen, wie Jesus es vorgelebt hat. So viel einmal zum Hintergrund zu diesem sperrigen Text. Drei Gedanken möchte ich hier herausziehen, die ich dann ein bisschen ausführen möchte. Erstens, der Hohepriester stellt das Sühneopfer für das Volk her. Zweitens, der Hohepriester hält Gericht. Und drittens, der Hohepriester leidet mit den Menschen. Es ist ja hochinteressant, dass es seit ungefähr 2000 Jahren keinen jüdischen Tempel mehr gibt. 70, 71 nach Christus gab es einen großen Krieg zwischen Juden und Römern. Die Juden wollten die Römer loswerden. Es kam zum Bürgerkrieg. Die Römer mit ihrer drückenden militärischen Übermacht gewannen den Krieg und zerstörten den jüdischen Tempel. Als Christ sehe ich da natürlich einen Zusammenhang. Die frühe Kirche, die frühen Christen hatten mit der Tempelzerstörung nichts, aber auch gar nichts zu tun. Aber es ist doch kein Zufall, dass Jesus das einmalige Opfer ist, der für die Schuld stirbt und genau in dieser Zeit auch der Tempel mit dem Opferdienst aufhört zu existieren. Das ist für uns Christen das Zeichen, es braucht kein Opfer mehr in einem Tempel, denn Jesus hat alles erfüllt, was es zu erfüllen gibt. Das war jetzt alles sehr fromm und sehr christlich aufgeladen von meinem Vokabular her. Denn wenn wir ehrlich sind, ist doch dieser Gedanke mit dem Opfer uns heute extrem suspekt. Opferreligion stellt man sich ganz alte Kulturen vor. Man sagt, das sei archaisch, das sei rückständig, das sei in irgendeiner Art und Weise magisch. Und wir merken auch heute, wenn wir ins Gespräch kommen, auch innerhalb unserer Kirche, innerhalb der Gemeinde, dass immer mehr Menschen ein Problem haben mit der Kreuzestheologie. Die hat massiv an Ansehen verloren in den letzten Jahren. Die Menschen fragen uns, wie kann das denn sein, dass ihr Christen so etwas Grausames lehrt und glaubt, dass da jemand sterben muss für die Schuld der Welt? Wenn Gott wirklich allmächtig ist, kann er den Menschen nicht einfach so vergeben, ohne diese schreckliche, blutige Kreuzesgeschichte, ohne diese Rede von Jesus als dem letzten Opfer? Wer so fragt und so kritisiert, übersieht meiner Meinung nach aber, dass es eine Vergebung einfach so nicht gibt. Das widerspricht unserer menschlichen Erfahrung, es ist gar nicht möglich. Stellt euch vor, ihr leiht einem Freund ein Auto, euer Auto. Vielleicht relativ neu, halbes Jahr. Man hat sein Leben lang endlich auf die Mercedes E-Klasse gespart. Jetzt steht sie da in ihrer ganzen Pracht. Was für ein tolles Auto. Ich will keine Werbung machen. Und naja, mit einem leicht flauen Gefühl leiht man das Auto einem Freund aus. Und was passiert? Der baut natürlich einen Unfall. Ja, Schaden von 7.000, 8.000 Euro sind entstanden. Ja, was passiert denn jetzt? Ein einfach so vergeben gibt es nicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1, der Freund bezahlt die Kosten. Möglichkeit 2, ich sag, na gut, kann jedem mal passieren, ich zahle die Kosten. Möglichkeit 3, man teilt die Kosten irgendwie auf. Aber die Kosten sind da. Sie müssen bezahlt werden, sie können nicht einfach verschwinden. Das war jetzt ein relativ banales Beispiel. Wenn wir an unsere Gefühle denken, an unsere Hoffnung und an unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, wird das schon viel, viel schwerer. Stellt euch vor, da ist jemand, der erlebt Untreue in der Partnerschaft. Der Partner ist fremdgegangen und man hat es mitbekommen. Was habe ich jetzt für Optionen? Entweder verlasse ich den Partner, sage, das Vertrauensverhältnis ist kaputt, es geht nicht mehr, oder ich vergebe. Aber beide Optionen sind mit massiven Kosten, ist mit Leid und Verlust verbunden. Wenn ich die Beziehung aufgebe, ja, dann verlieren mein Partner oder mein Ex-Partner und ich die Beziehung. Das ist schmerzhaft. Wenn ich aber vergebe, dann hat sich da ja trotzdem etwas in mir eingebrannt. Da ist da ein Schmerz, den ich tragen muss. Da ist die Untreue meines Partners, die ich tragen muss. Und mein Bedürfnis nach Genugtuung, auf das ich verzichten muss. Es ist klar, Vergebung ist immer teuer und schmerzhaft. Eine einfach so Vergebung gibt es nicht. Die kann es gar nicht geben. Manfred hat es eben in der Einleitung schon erwähnt. In dieser Welt erleben wir so viel Böses, wir müssen nur einmal den Fernseher anschalten. All das Böse dieser Welt ist vergeben durch Jesus Christus. Aber eben nicht einfach so. Sondern Jesus selbst schafft einen Ausgleich. Er bezahlt den Preis oder, um es in der Sprache des Alten Testaments zu sagen, er opfert sich für mich und für dich. Deswegen heißt es in Johannes 3, Vers 16 auch, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wer dieses Angebot nicht annimmt, so warnt die Bibel, der hofft auf eine einfach so Vergebung, die niemals kommen wird. Und wer dieses Angebot nicht annimmt, verschließt die Augen vor dem Bösen, was wir Menschen anrichten. was ich anrichte und vor allem davon, dass es ja mein Verhalten ist, unter dem ein anderer immer leiden muss. Und für den anderen, dem ich Schaden zugefügt habe, gibt es häufig auch kein einfach weiter so. Ein zweiter Gedanke. Wenn Jesus der wahre Hohepriester ist, so haben wir es ja eben gelernt, so setzt er nicht nur dieses einmalige Opfer zur Vergebung unserer Schuld, sondern so ist er auch der Richter. Und ihr merkt es schon, das ist was für ein Text heute, denn damit wären wir schon beim zweiten höchst unpopulären Gedanken. Ein Gedanke, der auch uns heute, genau wie der erste, immer fremder wird. Jesus, der Richter. Ich glaube, um diesen Gedanken zu verstehen und ihm näher zu kommen, ist ein Perspektivwechsel ganz wichtig, hilfreich und interessant. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bestimmt vor allen Dingen ein bestimmtes Milieu gibt, in dem die Menschen es ablehnen, von Jesus als dem Richter zu reden, wo sie sagen, das ist veraltet, das wollen wir nicht mehr. Dieses Milieu sind die weißen Menschen des Westens, die viel besitzen und in Ruhe und Sicherheit leben. Das sind wir. Warum lehnen gerade wir die Vorstellung vom Gericht so vehement ab? Vielleicht ist es die Ahnung, dass unser Leben doch gar nicht so rein und perfekt und fehlerfrei ist, wie wir häufig glauben wollen. Vielleicht ist es aber auch die Ahnung, dass unser schönes, sicheres Leben und unser Wohlstand extrem teuer erkauft sind. Vielleicht ist es aber auch unsere vor uns hergetragene Grundeinstellung, ich kann da ja eh nichts machen. Bei den Ertrinkenden im Mittelmeer, den Minenarbeitern im Kongo, die für unsere Hightech-Geräte die seltenen Erden schürfen, oder für den Kindern, die auf den Kaffee- und Kakaoplantagen arbeiten. Vielleicht nagt das insgeheim an uns, weswegen wir die Vorstellung von Jesus als Richter so vehement ablegen. Die Frage nach Jesus als Richter ist eine Frage der Perspektive. Ich bin ein großer Fan von Black Music, von Gospelmusik, von Soulmusik und habe vor ein paar Jahren eine Entdeckung gemacht, nämlich ein Gospelmusiker, der auch Pastor einer Baptistengemeinde in den USA ist, das ist Pastor T.L. Barrett, eine wärmste Empfehlung für alle, die mal ihr musikalisches Repertoire erweitern wollen. Pastor T.L. Barrett ist schon sehr alt mittlerweile, lebt immer noch und er lebt in South Chicago. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht blamiert mit der Aussprache. Warum sage ich das mit Südchicago, lieber auf Deutsch? Weil Südchicago eines der gefährlichsten Stadtteile der gesamten USA sind. Dort gibt es eine extrem hohe Mordrate, dort gibt es enorme Armut, dort gibt es rassistische Polizei, dort gibt es Bandenkriege und Drogenmissbrauch in der schlimmsten Form. Dort wirkte und wirkt bis heute Pastor T.L. Barrett mit seiner Baptistengemeinde. Jetzt gibt es ein Lied, das ich besonders schätze, das heißt I Shall Wear a Crown, also ich werde eine Krone tragen. Und dort singt er zusammen mit dem Gospelchor davon, wie es sein wird, wenn Gott das Leid beendet und wenn wir endlich ganz bei Gott sein werden. Wie schön wird das? Und dabei ist mir lange Zeit eine entscheidende Textstelle nicht aufgefallen und irgendwann wurde ich hellhörig. Dort singt der Chor When the Trumpets Sound, also bei dem Erklingen der Posaune wird es soweit sein. Dann werde ich die Krone tragen, dann wird das Leid beendet sein. Was ist denn das mit dieser Posaune? Das ist nach biblischer Bildsprache der Tag des jüngsten Gerichts. Wir haben also hier ein Glied, in dem jemand sich freut auf das jüngste Gericht. Das ist jemand, der es gar nicht erwarten kann, bis Jesus endlich als Richter kommt. Warum? Weil dieser Mensch und seine Gemeinde, die Christen, mit denen er verbunden ist, in einem der schlimmsten Brennpunktbezirke der ganzen USA leben, die ganz genau wissen, was Unterdrückung, Leid, Entbehrung, Armut, Drogenmissbrauch und Kriminalität in ihrer schlimmsten Form bedeuten. Diese Gemeinde kennt auf eine ganz existenzielle Art und Weise die Ungerechtigkeit und die Bosartigkeit des Menschen. Wir im netten und beschaulichen Schleswig-Holstein sind häufig weit weg davon. Das Resümee von Pastor T.L. Barrett ist, ich freue mich auf den Tag, wenn Jesus als Richter erscheint. Vielleicht schaffen wir es mit diesem kleinen Beispiel, eine neue Perspektive darauf einzunehmen. Das ist für alle Armen, für alle Entrechteten und Unterdrückten der Tag der Freude, der Tag, auf den sie warten. Und das ist für alle ein Tag der Freude, die sich nach Gerechtigkeit sehnen. Mir persönlich hat dieser Perspektivwechsel sehr viel weitergeholfen, dieses schwierige Thema von Jesus als Richter besser zu verstehen. Denn wer zu Jesus gehört, der weiß, dass das Gericht nicht über uns gesprochen wird. Denn wir, die wir zu Jesus gehören, sind ja durch seinen Kreuzestod mit ihm versöhnt. Deswegen heißt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 5 auch, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Ein letzter Gedanke zu diesem Bibeltext. Denn Jesus als Richter und Jesus als der, der das letzte Opfer herstellt, das finden wir auch in der alttestamentlich-jüdischen Vorstellung vom Hohepriester. Aber hier kommt ja ein neuer Gedanke hinzu. Jesus als Hohepriester leidet mit uns Menschen. Vers 15 heißt es, denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit Leiden, mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Was heißt das, mitleiden? Das ist eine Frage, die, glaube ich, jeder ganz persönlich und individuell vielleicht in seinem Leben schon erlebt hat. Ich habe hier ein Buch mitgebracht, Oscar und die Dame in Rosa. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Es geht um den kleinen Oscar, einen Jungen, ich glaube 10, 11 Jahre alt, und der ist an Leukämie erkrankt und der wird sterben. Darum geht es in diesem Buch. Und seine Eltern finden nicht die Kraft dafür, ihn vernünftig auf den Tod vorzubereiten. Und da kommt die Dame in Rosa. Das ist eine Pflegerin aus der Einrichtung, in der Oscar jetzt liegt, die interessanterweise früher mal als Ringerin gearbeitet hat und jetzt sich um Kinder auf der Sterbestation kümmern. Und diese Frau, diese Dame in Rosa, die klärt mit Oscar viele wichtige Fragen, die er hat. Die nimmt sich Zeit für ihn, die begleitet ihn auf seinem letzten Lebensweg. Eines Tages gehen die beiden zusammen in die Kapelle des Krankenhauses. Ich habe natürlich einen Riesenschreck bekommen, als ich dich dort hängen sah am Kreuz. Als ich dich in diesem Zustand gesehen habe, fast nackt, ganz mager an deinem Kreuz, überall Wunden, die Stirn voller Blut durch die Dornen und der Kopf, der dir nicht mal mehr gerade auf den Schultern saß. Das hat mich an mich selbst erinnert. Ich war empört. Wäre ich der liebe Gott, so wie du, ich hätte mir das sicherlich nicht gefallen lassen. Oma Rosa, im Ernst, Sie als Catcherin, sie als ehemaliger Superchamp, sie werden doch nicht so einem Gott vertrauen. Warum nicht, Oscar? Würdest du dich eher einem Gott anvertrauen, wenn du einen Bodybuilder vor dir hättest, mit wohlgeformten Fleischpaketen, prallen Muskeln, eingeölter Haut, kahlgeschoren und in vorteilhaftem Tanga? Denk nach, Oscar, wem fühlst du dich näher? Einem Gott, der nichts fühlt? Oder einem Gott, der Schmerzen hat. Einem, der Schmerzen hat natürlich, aber wenn ich der liebe Gott wäre, wenn ich so wie er alle Möglichkeiten hätte, würde ich mich um die Schmerzen drücken. Niemand kann sich um die Schmerzen drücken, weder Gott noch du, weder deine Eltern noch ich. Ich fand diese Textstelle aus diesem Kinderbuch, das ja meine Frau und ich auch manchmal im Religionsunterricht einsetzen, ganz bewegend, und es zeigt es gut. Ja, es ist nicht der perfekt durchtrainierte, makellose Gott, der da tut und schaltet und waltet, wie er möchte, sondern es ist der arme Gott, der verletzte Gott am Kreuz. Das ist ein Gott, der mitleidet. Und egal wie groß unser Leid ist und das, was wir tragen müssen, er kennt es, er trägt es mit. Was für ein großartiger Gott. Wir haben heute uns einen sehr sperrigen Text angeschaut mit einer merkwürdigen Formulierung und haben die Antwort auf die Frage, wer Jesus für mich ist, damit beantwortet bekommen, dass gesagt wurde, Jesus ist der wahre Hohepriester. Ich möchte aus den Gedanken der Predigt euch drei Fragen für euren Alltag mitgeben. Wir haben gelernt, Jesus ist der wahre Hohepriester der für unsere Schuld stirbt. Jesus, vergib mir. Wem kann ich heute vergeben? Wem kannst du heute vergeben? Wir haben zweitens gesehen, Jesus ist der Richter. Wo kann ich und wo kannst du heute gerecht an Menschen handeln? Und drittens, Jesus ist der mitleidende Gott. Wer braucht heute mein und dein aufrichtiges Mitleiden? Mit diesen drei Fragen würde ich euch gerne, das mit auf den Weg in die nächste Woche geben. Und ich bin mir sicher, dass, wenn wir dem nachgehen, dort auch Jesus ganz konkret erleben werden. Amen.